Alles für die Mutterstadt.
Emil, du weißt ja noch, ne? Letzte Woche waren wir bei den Berlin Braves in der Pro B. Ticket hat 5 Euro gekostet. Ich war jetzt am Samstag bei der BBG Herford. Ich hätte da gerne korrigiert. Und die sind ja Letzter in der gleichen Staffel. Was schätzt du, was ein Ticket da kostet?
Oh, entweder, also wahrscheinlich ist es so wie du fragst, scheint es nicht leistungsgerecht zu sein. Und ich würde mal mit einem 10er gehen.
Ja, 11 Euro sogar. Oh. Man darf es nochmal eine Münze drauflegen.
Boah, das ist aber auch nervig, ey. Da dann, also, konnte man online holen oder musst du wirklich?
Nee. Also irgendwie, ich glaube, wenn man sehr viel vorher macht, kann man so ein PDF ausfüllen, aber auch nicht so online, sondern so, du musst es so auf deinem Rechner ausfüllen und dann hinschicken und dann werden die für dich hinterlegt.
Nein! Oder so. Oh Gott.
Wir haben Abendkasse gemacht, immerhin gab es da keinen Aufschlag, war auch eher dann halt ein spontanes Ding. Ja, war ganz interessant. Die spielen halt in so einer Schuhenturnhalle. Geil war erstmal beim Verkauf der Karten, wurde so gesagt, so, das sind die Auswärtsfans, warum es hier so stinkt. Und man ist dann in die Halle reingegangen und es roch wirklich nicht so gut. Der Bruder von meiner Freundin spielt da sonst auch Handball und der wusste auch nicht, warum es da so stinkt. Aber gut, ist ansonsten so eine klassische Schulturnhalle, ne? Also Kuba Posthalle so gefühlt, nicht so viel größer. Ich würde sagen, okay. Maximal 500 wahrscheinlich. Aber war gut besucht. Auch ein paar Rostocker, die haben gegen Rostock 2 gespielt, ne? Dachte ich mir auch, fährt man zu Auswärtsspielen von der zweiten Mannschaft. Aber gut, wenn man bei der ersten 12-Mann-Folge verliert, vielleicht nimmt man da alles, was man kriegen kann.
Was war das Endergebnis?
Ja, also in dem Spiel ging es ja für Herford um alles. Es war, wenn sie verlieren und gleichzeitig Itzehoe.
genau so spricht man es aus, auf jeden Fall.
Ja, gewinnt gegen Leverkusen, was eigentlich als unwahrscheinlich galt, weil Leverkusen irgendwie davor 13 Mal in Folge gewonnen hatte. Aber ist genau passiert.
Die haben gewonnen,
dann hieß es, dann hieß es, wenn Herford verliert, steigen sie ab. Ja, haben auch, sind auch abgestiegen.
Haben die nicht diese Downplays oder so?
Ja, dachte ich auch, aber irgendwie, ich glaube, da spielen irgendwie mehr Teams in der Pro B, als es eigentlich der Fall sind. Deshalb steigt da, glaube ich, irgendwer direkt ab und sie sind jetzt irgendwie sicher Letzter. Aber sie haben alles gegeben noch so. Man muss halt sagen, so Dreier werfen, das hat ganz gut geklappt. Verteidigen hat überhaupt nicht geklappt. Ist eigentlich jeden Angriff ein Korbleger kassiert, gefühlt. Was ich bei Rostock 2 noch interessant fand, irgendwie, man denkt ja, so zweite Mannschaft, da würden so Talente spielen, ne? Da waren so ein paar, die eher so aussahen, als würden sie so der 40 näher sein als der 30 auf jeden Fall.
Dann wohl eher so rum, Altherrenmannschaft.
Ja, dafür Pro B natürlich eigentlich eine gute Sache.
Ja, und vom Point Guard hast du geschwärmt.
Ja, der war gut. Ja. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Ich glaube, Colin Turner oder so. Der hat noch, das ist für ihn auch interessant, der hat Anfang der Saison hat er noch Europe Cup in Aserbaidschan gespielt.
Wow.
Okay. Also jetzt weiß ich natürlich nicht, wieso das Niveau in Aserbaidschan ist, aber offensichtlich so ungefähr auf Pro B-Level. Und damit kann man dann europäisch spielen. Ja, der hatte auf jeden Fall ein nices Ballhandling, aber er hat auch 38 Minuten gespielt und deshalb kam in der zweiten Hälfte von ihm jetzt auch nicht mehr so viel.
Ja, verständlich.
Aber ich würde sagen, besseres Ballhandling als Rob Lurie auf jeden Fall. Also könnte mit dem einen oder anderen Alba Point Guard könnte das aufnehmen.
Sehr gut.
Oh, Legende.
So, falls ihr euch jetzt fragt, warum spreche ich hier 4 Minuten von irgendeinem Pro B-Spiel, wo Alba gar nicht beteiligt ist? Ja, wegen Ostern habe ich jetzt gar nicht mal so viel geschaut. Und gerade was das erste Spiel angeht, das Spiel bei Fenerbahce, finde ich es jetzt eigentlich auch nicht so schade, dass ich diese 68-103 Niederlage verpasst habe. Kuba, jetzt ist dein Part.
Ja, ich frage mich halt, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Also wir haben jetzt noch letzte Woche davon gesprochen, dass wir so ein bisschen hoffen, dass die Mannschaft darauf aufbauen kann, auf den 3 Spielen, die sie vorher hatten, gegen Real, FS und gegen Monaco. Chemnitz.
Ach so.
Das, genau, ja. Die letzte Woche, ja, genau.
Ja.
Ja, das war dann halt nicht der Fall.
Ja, die also, drücken uns auch immer einen rein, ne? Also wirklich,
also,
das
kann nicht sein. Also, ist irgendwie so ein Fluch, muss ich irgendwie sagen. Aber ja, wenn da Nigel Hayes-Davis im ersten Viertel mehr Punkte macht als die komplette Alba-Mannschaft.
Allgemein nur 18 Punkte mehr gemacht als er, ne? Das muss man
sich
mal auf der Zunge zergehen lassen, ey.
Es ist schon heftig, ja. Also dabei gewesen sein und einfach zu sehen, wie der Typ einfach 50 Punkte macht und gefühlt alles reinmacht, da denkst du dir einfach so, Gott. Also es tat einfach weh.
Es war klar, dass der EuroLeague All-Time-Record irgendwann gegen Alba aufgestellt wird. Ne? Also ich meine, dass so Spieler ihr Career-High gegen uns aufstellen, ist ja nichts Neues. Das ist ja eigentlich jeden Spieltag der Fall. Und jetzt halt endlich mal dann davon auch noch die höchste Steigerung, die es gibt.
Ja, ich finde, es hätte bei Bayern bleiben können. Also als Gegner. Ich glaube, Shane Larkin war doch davor mit 49. Ja. Habt ihr das Interview danach gesehen von Nigel Hayes-Davis? Das war eigentlich ganz witzig.
Wo er meinte, dass er es schon gecallt hat.
Nee, ja, also das zum einen und wo ihm irgendwie während des Spiels gesagt wurde, dass der Rekord bei 41 ist und dann ist er irgendwie mit 42 oder so auf die Bank gegangen und meint so, ja, guck mal hier, kein Problem und dann war so, ja, ich glaube, ich muss dir was beichten, derjenige, der ihm das gesagt hat, sind doch 49, da musste er nochmal rauf.
Ja, da haben wir ja schön mitgeholfen, dass es dann trotzdem klappt zum Rekord.
Ja, ich meine, der war 9 von 11 von den Zweiern und dann 9 von 16, 9 von 16 ja, von den Dreiern. Also, das ist einfach wirklich absurd, ey. Und ja, und dass man da irgendwie keine Antwort gefunden hat auf den. Also, man hat ja das Spiel ja mit einer Zone angefangen und es hat offensichtlich nicht geklappt.
Immer gut, wenn das andere Team gut wirft.
Ja, offensichtlich hat es nicht geklappt. Und dann haben sie es irgendwie, dann hat Gonzalez eine Auszeit genommen und dann spielen sie weiter die Zone. Und ich denke so, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey.
Vor allem, es hieß doch irgendwie so Zone, um Nikic zu verstecken, wo ich mir so denke, so, also 2 Punkte zu kassieren unterm Korb wäre eigentlich besser, als jedes Mal den Dreier reingeschossen zu bekommen, ja. Ne?
Genau so war es, ja. Ich meine, Fenner hat ja wirklich, die haben 15 Dreier gemacht, 15 von 43%. Es ist, ja, es war wirklich schwierig anzuschauen. Es hat wirklich ein bisschen wehgetan zum Teil, weil irgendwann war einfach die Körpersprache auch nicht mehr da. Irgendwann hat man einfach gesehen, die Mannschaft hat einfach aufgegeben, so. Und dann hast du als Fan auch einfach keine Lust mehr, dieses Spiel zu schauen, so. Also, es gab so im zweiten Viertel noch so eine Phase, wo sie, glaube ich, auf 8 oder 9 Punkte rangekommen sind. Und dann hatte, glaube ich, Fenner irgendwie 2 Dreier oder so reingemacht und dann war es halt zur Halbzeit 12 Punkte. Und wir haben das oft schon angesprochen, ne? Und Emi, du hast es ja auch oft mal gesagt, so, wenn du schon irgendwie zweistellig in die Kabine gehst, dann ist es irgendwie schwierig dann für dich als Mannschaft nochmal zurückzukommen. Ja, und dann kam halt wieder das klassische dritte Viertel, Alba im dritten Viertel.
Also hatten wir nicht gegen Efes noch dieses Gute? Also ja, das war doch auch in Istanbul und nur irgendwie eine Woche vorher. Was ist denn seitdem schief gegangen?
Ja, absolut, keine Ahnung.
Ich sehe auch gerade, dass wir das zweite Viertel sogar gewonnen haben. Also.
Ja, wow. Ja gut, also ja, das war wirklich tough. Also das dritte Viertel war dann, da hat man einfach gemerkt, die Mannschaft hat einfach aufgegeben. So. Und dann ist es einfach, dann hat das Spiel einfach vor sich hergeplätschert und dann, ja, eine echt bittere Niederlage.
Ich finde, das Krasseste ist wirklich, ne, bei EuroLeague gibt doch hier immer dieses Player-Index-Rating an, wonach auch die MVPs quasi dann gewählt werden. Vielleicht ist etwas fairere Verfahren als in der Bundesliga, aber da kommen wir später zu. Ja, also, und das ging einfach aus, wenn man alle Spieler addiert, 139 zu 47.
Ja. 47?
Ja,
ich finde, Hayes Davis alleine hatte 46.
Ja, genau. Das ist
ach,
so bitter.
Herr Jemine, ey. Ja. Wollen wir noch mehr zu dem Spiel sagen, oder?
Ich glaube, also man braucht mehr zum Spiel auch nicht mehr zu sagen. Weil
zurück
es war
zu Herford, ey.
Ja. Ich habe da sogar noch was ich eben vergessen habe, aber das machen wir einfach am Ende, ne, um die Klammer dann komplett zu machen.
Ja.
Vielleicht ganz kurz noch EuroLeague-Thema so. Es gab die Berichte, dass der Spot für Alba für die nächste Saison wohl nicht in Stein gemeißelt ist. Und man muss ja natürlich einfach mal sagen, weil es hieß ja dann irgendwie entweder Valencia oder wer war es noch, Bologna oder Partizan oder so, ja, eins von den drei Teams. Und man muss natürlich sagen, aus sportlichen Gründen gibt es eigentlich auch wirklich keinen Grund, warum wir das bekommen sollten.
Ja.
Das, ich glaube, wir haben es ja auch schon einige Mal gesagt, dass man so halt, wenn man nicht wettbewerbsfähig ist, dass man dachte irgendwie als Alba immer, ja, man ist hier A-Lizenz-Anwärter und schön und gut, aber wie es ja in diesem Eurohoops-Artikel auch steht, seitdem das quasi Thema ist, hat sich so in der Führung der Euroleague auch schon einiges wieder, ich glaube zweimal war es, hat da der Commissioner quasi gewechselt und die ganze Ausrichtung ist ja auch, ändert sich so mit Dubai und allem drum und dran und ja, es scheint der Euroleague wohl daran zu fehlen, dass Alba so dieses, also es ist einfach nicht kompetitiv, was Alba in den letzten Jahren, also jetzt besonders dies Jahr so in der Euroleague abgezogen hat.
Ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht in den letzten Jahren, weil man hat zum
Aber
Teil
die Perspektive,
wirklich auch,
die Perspektive, ja, um wirklich oben mitzuspielen, ist ja, ja, durch den Weg, den Alba geht, nicht so wirklich gegeben.
Ja, aber gut, ist sie zum Beispiel bei Asphalt gegeben, so klar.
Die haben halt die A-Lizenz, die kannst du halt nicht mehr rausschmeißen.
Genau, ja. Also ich finde es schwierig, aber ich finde, in dieser Saison hast du dich wirklich, du hast 5 Siege in 32 Spielen, so.
Ja.
Ey, das ist halt, damit bewirfst du dich einfach nicht für keine A-Lizenz, so. Und das ist dann halt, ja, muss sich dann keiner wundern, wenn es halt nächste Saison dann halt sagt, okay, reicht halt nicht so.
Ja, weil es hieß ja immer, ne, Berlin irgendwie wichtiger Markt, dann denke ich mir halt, ja, also nicht, wenn du halt jedes Spiel verlierst, weil dann schaut halt irgendwann halt auch keiner mehr zu, weil man weiß halt, das Spiel ist halt egal. Und dann muss man sagen, Berlin wichtiger Markt, wenn London und Paris so auf der Schwelle stehen, das sind dann schon halt einfach nochmal die größeren Städte so, ne, die noch, glaube ich, ein bisschen mehr Potenzial haben. Und in dem Artikel wurde es ja halt auch beschrieben, so, dass es ist irgendwie so ein bisschen witzig, weil da wurde ja gesagt, so, also Alba würde sich damit zufrieden geben, quasi keine Schulden zu machen und einfach dabei zu sein. Und Euroleague hätte halt lieber gerne anscheinend ein Team, was Schulden macht,
ja,
und gut spielt.
Halt, das große Problem an der Sache ist halt, glaube ich, dass da einfach zwei Ideologien aufeinandertreffen. So, die Euroleague will dieses Wettrüsten haben, wo irgendein Mäzen im Hintergrund sitzt und da Millionen reinbuttert oder halt Schulden aufgenommen werden, um da seine Spieler zu bezahlen. Und das ist halt nicht Alba so. Und das wird von Alba auch nicht kommen. Ich bin gespannt, was da so die nächsten Saisons. Ich meine, wenn man in der Euroleague wirklich bleiben will und Albas Anspruch ist es immer, sich mit den Besten in Europa irgendwie zu messen. Aber das funktioniert ja nicht mehr in der Art und Weise, wie die Besten in Europa Geld akquirieren und wie Albers Vorstellung von dem Ganzen ist. Also, ja.
Ich meine, vor allem stell dir halt vor, irgendwie, ja, denn wir sind nicht mehr drin und Dubai kommt halt rein und das Dubai-Geld ist dann auch in der Euroleague und es wird zwischen den A-Lizenz-Mannschaften aufgeteilt. Da wird ja die Schere noch größer. Also das kriegst du ja nie wieder eingefangen, wenn du nicht selber einen Investor hast. Und da hat zwar Marco Baldi zwar schon irgendwie vor 10 Jahren mal gesagt, dass sie da auf der Suche sind, ja, aber nur auf einem, der halt quasi nachhaltig halt das Geld reingibt. Und das sucht, glaube ich, jede Sportmannschaft und eigentlich findet es niemand.
Ja, ich meine, trotzdem werden halt die nächsten, weiß ich, Monate richtungsweise sein für Alba. Ich meine, es geht ja nicht nur um die Euroleague-Lizenz, es geht ja um die Thematik der Halle. Das ist ja immer noch eine ungeklärte Frage. Und irgendwie geht es ja irgendwie Hand in Hand so ein bisschen. Also spannend einerseits, aber andererseits auch ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hat man schon, so, wenn man so daran denkt.
Ich fand es noch interessant, dass in dem Artikel stand, dass wenn Alba Eurocup spielen würde, würde man ja automatisch zu den Contenders gehören. Da dachte ich mir so, ist jetzt auch wirklich nicht so, dass wir irgendwie in jeder Eurocup-Saison, die gespielt hätten, irgendwie alles zerstört hätten. Ne? Also wir sind zweimal ins Finale gekommen und ansonsten war das eher so sang- und klanglos irgendwie am Anfang der K.O.-Runde meistens rausgeflogen.
Und gerade in der Art und Weise, wie der Eurocup mittlerweile gespielt wird, also natürlich gibt es da dann die großen Favoriten und so, aber es kann ja alles passieren, so in so einem Do-or-Die-Spiel. Oder was haben die jetzt? Best of Three?
Sie haben erst, glaube ich, Do-or-Die und dann Best of Three. Also es ist ein bisschen.
Ja, es ist auch ein komischer Wettbewerb irgendwie mittlerweile, aber.
Aber also mir graut es wirklich davor, also wenn wir da spielen, ist ja, was dann mit der Zuschauersituation geht, ne? Weil ich meine, es sind ja trotzdem 18 Spiele oder so in der Vorrunde. Mhm. Und ich habe mir mal die Zuschauerschnitte angeguckt, irgendwie von Ulm und Hamburg, die ja da drin mitgespielt haben. Und die sind halt wirklich ganz am Boden, weil es in Deutschland juckt den Eurocup halt einfach niemand, ne? Mhm. Ich glaube, irgendwie in Hamburg gehen irgendwie 1500 oder so zu den Spielen hin. Und in Ulm irgendwie, glaube ich, auch irgendwas mit 2,4 oder so in die Richtung.
Ach, hey, yeah.
Also das werden natürlich mehr sein in Berlin, aber trotzdem muss man ja sagen, wenn die Spiele in der Oberarena stattfinden, dann wird das sehr, sehr traurig aussehen. Also da hat wahrscheinlich, denkt man schon wieder, ob es Corona-Restriktionen gibt.
Ja, und das ist irgendwie. Das ist dann aber auch nicht mehr attraktiv. So, also damit bewirbst du dich dann nicht wieder irgendwie für eine A-Lizenz in der Euroleague, wenn dann irgendwie in einer Halle, wo 14.500 oder 15.000 Leute reinpassen, dann 5.000 Leute kommen. So. Und das ist irgendwie so ein Teufelskreis, so ein bisschen, in dem man sich dann verfängt. Und ja, finde ich schwierig. Also ist echt keine einfache Sache.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Bundesliga, damit das Thema wieder ein bisschen heiterer wird. Da gab es den 85-65 Sieg gegen Hamburg. Man könnte jetzt, um es einfach kurz zu machen, sagen, es war irgendwie wieder so das klassische BBL-Spiel, was wir aus den letzten Jahren kennen, wo Alba irgendwie mal erst so mitläuft und dann mal kurz anzieht und das reicht dann halt, um das Spiel zu gewinnen. Ne?
Und es gab ja eine Premiere. Das war das erste Spiel, wo du schon, Gerrit, gemeint hast, in der Uber-Arena. Emil, du warst nicht da.
Ne? Yay. Geil! Nee, ich war nicht da.
Ich war tatsächlich bei den Eisbären schon in der Uber-Arena. Ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlimm jetzt irgendwie, dieses Rote da so ein bisschen. Also in der
Arena selbst. Rot? Was hat denn Rot mit Uber zu tun?
Ja, gut. Trotzdem, so ein bisschen Farbe reinbringen, ist nicht schlecht.
Ja, sollen sie es? Ah, nee, ist ja nicht mal grün.
Ach, ja, grün ist die Halle daneben.
Ja, genau. Stimmt.
Aber wahrscheinlich bin ich einer der wenigen. Aber wahrscheinlich finden es alle scheiße. Also von daher, alles gut.
Ich muss sagen, man muss doch einfach so sehen. Also eigentlich ist mir komplett egal, aber es ist jetzt nicht mega geil, der Name, aber es kann einen auch schlimmer treffen, ne? Also so Crypto.com oder so.
Ja.
Und also Edel Optics Arena da in Hamburg und so.
Mhm.
Also es geht schon noch schlechter.
Schau ins Landreisen Arena.
Ja.
Ja. Also mich würden eher die Schankrechte in der Arena interessieren als der Name von der Arena, wann dieses Felddienst endlich verschwindet, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, zum Spiel selbst. Es hat sich aber, also ich weiß nicht.
Schneider halt, ne?
Also, Schneider halt, aber es hat sich irgendwie nicht wie ein 20-Punkte-Sieg angeführt. Irgendwie das Spiel. Also es war irgendwie so, es war bis zum Ende des dritten Viertels, war es eigentlich fast noch gleich auf, so.
Ja. Der Unterschied war dann halt, also Dreier fiel ja in dem Spiel gefühlt von beiden Seiten gar nicht. Und dann kamen halt zwei hintereinander von Alba am Ende des dritten Viertels. Und das hat dann halt einfach gereicht, um sich abzusetzen. Und da ist Hamburg dann halt nicht wieder rangekommen.
Ja. Sterling hat sogar eingemacht, ne, von denen. Die habe ich gerade noch in den Highlights gesehen.
Hamburg also hat den zwei einen von 22 Dreier geworfen.
Ach, Herr Jemin.
Also das muss man, also die waren wirklich sehr kalt.
Ja. Nee, sonst Timmy auf der 5. Was sagt ihr dazu?
Ja, ich weiß jetzt nicht, jetzt könnte man natürlich sagen, er hat in dem Spiel 24 Punkte gemacht, also wäre das vielleicht zukunftsweisend, aber ja, weiß ich nicht. Ich würde einfach sagen, er hat gut getroffen in dem Spiel, das war jetzt unabhängig davon, auf welcher Position er gespielt hat.
Also, naja, aber er hat ja nicht so getroffen, wie er sonst getroffen hat. Er hat er hat keinen Dreier geworfen. Er hat 9 von 9 Zweier geworfen.
Ja. Ja, viele Punkte waren ja auch unterm Korb. Ja, ich glaube, gegen solche Gegner kannst du es mal probieren und versuchen, aber jetzt mal ehrlich, in der Euroleague, spätestens da ist halt Endstation so, da wird es einfach nicht mehr gehen, hat er einfach keine Chance. Ist halt nicht körperlich genug, muss ja auch.
Ja, aber es ist, also es ist ja schon das, was sich die Saison allgemein auch abzeichnet, dass er den Weg zum Korb mehr sucht und auch allgemein, auch wenn natürlich Euroleague was anderes ist, aber er spielt viel körperlicher als die letzten Jahre noch. Und hat auch an Masse zugelegt. So, also.
Ja.
Also es war ein Career High, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten, bei ihm. Ich finde, aber es ist irgendwie auch so ein klassisches Schneider-Career-High. So, das ist dann immer halt in so Spielen gegen Gegner, die halt auch einfach deutlich limitiert sind. Ne? Davor war es, glaube ich, irgendwie Frankfurt und davor irgendwie hier Gotha Rockets.
Stimmt,
jetzt noch mal so ein Spiel halt gerne mal auch gegen eine Top-Mannschaft, weil also ist er ja jetzt nicht irgendwie komplett inkonstant oder so. Er macht ja dann schon auch seine Dinger. Aber einmal so ein gutes Spiel gegen auch wirklich gute Gegenspieler, das finde ich ist was er noch mal so bräuchte, um wirklich komplett diesen Step zu machen.
Es kommt dann nächste Saison im Eurocup.
Ich will auf jeden Fall noch mal wieder Justin Bean so ein bisschen hervorheben, weil er hat zwar jetzt nicht, von den Stats sieht man das vielleicht nicht, er hat, glaube ich, 8 Punkte oder so gemacht und 6 Rebounds, aber dieser Hustle, den er auf dem Platz immer bringt und der wirft sich immer wirklich in die Bälle so, der probiert die in der Defense wirklich alles so und also mit seiner Körpersprache und mit seiner wie er da auf dem Platz immer ist, gibt er wirklich der Mannschaft nochmal so den letzten Push, habe ich so das Gefühl und er kämpft wirklich um jeden Ball und das gefällt mir mega gut bei ihm. Also klar, wenn er da noch ein bisschen mehr offensiv noch was machen könnte, wäre das natürlich schön. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft. Aber was der Junge für Energie hat, Hut ab, wirklich Hut ab.
Also Einstellung war noch nie das Ding bei ihm.
Nee.
Ich habe keinen Take zu ihm. Muss man auch mal sagen. Ja, habt ihr noch was zu dem Spiel? Oder wollen wir weitergehen?
Ich finde es gut, dass Alba es endlich wieder hinbekommt, die Fan-Talks auf YouTube hochzuladen. Das noch zum Spiel.
Und kannst du auch was aus dem Fan-Talk sagen? Oder wurde es hochgeladen und war nichts Interessantes dabei?
Ja, also das wäre jetzt wieder der Übergang zu Lock Bernau, zu Herford und damit zu Lock Bernau wegen Pro B, weil Rapiek war da, sorry. und er meinte, dass Lock Bernau jetzt den Klassenerhalt sicher hat im Vergleich zu Herford.
Das spricht doch dann nicht dafür, dass es keine Playdowns gibt.
Ja, ich habe mir das eben hier nochmal bei Flashscore angeguckt und es gibt jeweils 6 Teams, die in diesen Playdowns quasi sind. Und das also funktioniert ja nicht.
Bei so unteren Ligen würde ich da bei Flashscore nicht sonderlich viel geben.
Okay, ich muss nochmal auf die Pro-B-Seite. Ich melde mich in 5 Minuten.
Weiß ich nicht, ob das besser ist. So, im Zweifel, was da angezeigt wird. Da darfst du auf jeden Fall dein Handy schon mal querdrehen, ansonsten siehst du gar keine Tabelle.
Ja, stimmt. Danke für die Info nochmal.
Ja, wenn ich noch Takes machen soll.
Hau raus.
Ich habe ein bisschen gepöbelt gegen die Schiedsrichter, weil die war auch wirklich nicht
bei gut. Bei Herford?
Ja, und es ist, muss man halt sagen, es ist halt ein Unterschied, wenn du in der Pro B pöbelst oder wenn du in der Bundesliga Euroleague pöbelst. Ne? Ja. Also bei 500 Zuschauern fällt es halt auf und es dreht sich alle zu einem um.
Aber das Gute ist, dass es auch bei den Schiedsrichtern ankommt.
Ja. Haben sie sich nicht anmerken lassen, wobei ich es auch witzig gefunden hätte, wenn sie so mich aus der Halle rausgeworfen hätten. Ich hätte auch das Hallenverbot genommen in Herford. Also was mich hart getriggert hat, die eine Schiedsrichterin hat einfach die ganze Zeit Kaugummi gekaut.
Was?
Finde ich, wenn das nicht für Spieler erlaubt ist, so, warum dürfen das Schiedsrichter? Und irgendwie zusammen so mit dem Pfeifen ist das doch einfach mega eklig. Sagen,
das ist doch mega schwierig Angst, auch, oder? Dass
das Kaugummi rausfliegt irgendwie.
Ja. Oder in der Pfeife irgendwie stecken bleibt oder so. Ja.
Dann hat sie in einer Auszeit Cola getrunken. So, das finde ich so wie auch einfach unprofessionell.
Aber so eine Aldi-Cola oder schon
es,
so?
Es war zu weit weg. Man konnte nur sehen, dass es eine schwarze Flüssigkeit war. Und ich nehme an, Kaffee wird es nicht gewesen sein aus der PET-Flasche. Ja, und dann, die war einfach, die hatte so eine dünne Haut, ne? Also jedes Mal, wenn irgendein Spieler halt einfach nur irgendwie so schräg geguckt hat nach irgendeinem Call, hat sie einfach instant immer gleich ein technisches Foul gegeben. Sie hat, glaube ich, insgesamt irgendwie 8 technische Fouls gegeben.
Was?
Apropos technische Fouls. Jetzt sind wir wieder beim Fan-Talk, aber erzähl kurz weiter.
Ja, und ich denke mir dann so, Alter, also das Spiel war so null irgendwie so aufgeladen zwischen den beiden Mannschaften. So, ne? Also es gab einfach keinen Anlass, warum es so viele technische Fouls geben sollte. Und dann denke ich mir doch so, das ist doch auch kein guter Look, so wenn du als Schiedsrichter bewertet wirst und dann sieht man am Ende so, sag mal, warum hast du da 8 technische Fouls vergeben? Also ja. Das ist und es war halt häufig, ist es ja immer diese klassische Doppelbestrafung. Ne? Schiedsrichter macht einen falschen Pfiff, Spieler beschwert sich, Spieler bekommt zusätzlich noch das technische Foul. Und da denke ich mir einfach so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Mein Highlight war dann einfach, also es war regelkonform die Sache, dass der Spieler hat zweite Tee bekommen, ist damit ja disqualifiziert. Es waren noch 38 Sekunden zu spielen. Er hat sich auf die Bank gesetzt und Schiedsrichter meinte, wir dürfen hier erst weiterspielen, wenn du die Halle verlässt.
Oh Gott, ey. Ja.
Und das war dann der Moment, wo ich auch reingerufen habe, wie lächerlich wollt ihr euch jetzt hier eigentlich machen? Ja. Oh. Und dann, aber eine, da weiß, bin ich mal gespannt, ob es einer von euch weiß, ne? Es war so eine Szene, wo ein Spieler irgendwie Putback machen wollte, aber der Ball war dann gar nicht da und er hat sich an den Korb gehangen. Er hat dafür ein technisches Foul bekommen. So weit würde ich ja noch mitgehen. So einfach an den Korb hängen ohne Grund. Mhm. Und dann danach hatte seine Mannschaft aber Ball. Und das ist mir nicht klar, wie das sein kann.
Aber T ist einfach nur, es wird, glaube ich, nur noch das T gepfiffen und dann geht's weiter.
Aber in der Situation, ist ja einfach,
wo das T gepfiffen wurde.
Also er greift ja einfach eigentlich in das Spiel ein, dadurch, dass er da sich an diesen Korb halt ranhängt. Also für, wenn sowas halt nicht irgendwie so, also jetzt gibt's kein Offensive Goaltending, aber ne?
Nee, aber T, also laut, ja, aber ja, safe, aber laut, ja, da sind wir wieder bei, ja, es ist regelkonform. Also ein technisches Foul ist einfach ein Freiwurf und da geht's an der Stelle weiter, wo in der das T quasi gepfiffen wurde.
Aber gab's mein Ding ist halt, Freiwurf? Oder doch?
Doch, den gab's. Okay. Aber mein Ding ist, dass Rostock den Ball gar nicht behalten hätte, wenn der sich nicht an den Korb gehangen hätte. Und dann denke ich mir so, also wie kann das denn deren Ball sein?
Ach so, ja.
Dann, ach, die waren also im Ballbesitz.
Im ja, ja. Zweifel an Korbhänger, also.
Ja.
Okay.
Ja. Naja. Also, ich weiß nicht, wie die Schiedsrichterin hieß. Ich hoffe, sie kommt nicht so schnell in die Bundesliga.
Ja, aber nee, Thema, vielleicht hatte sie einen schlechten Tag oder so, weiß man.
Ja, den hatte sie definitiv.
Ja.
Thema technische Fouls, sorry, nochmal hier zurück zum Fan-Talk, weil Jonker wurde gefragt, ob es denn so, ich weiß auch nicht, ob Tom damit ein bisschen auf Komachi vielleicht anspielen wollte, aber ob so für unsportliche oder disqualifizierende Fouls so nochmal Strafen innerhalb der Mannschaft gibt, sodass man was in die Mannschaftskasse zahlen muss. Und da meinte er, nee, eigentlich nicht, außer bei technischen Fouls. Die kosten 100 Euro für die Mannschaftskasse. Und das Peyton Siever hat manchmal früher vorm Spiel ein Huni in die Mannschaftskasse gelegt und meinte, heute hole ich mir eins ab.
Stark.
Geile Aktion. Ja.
Nikic hat sich nämlich ein unsportliches geholt beim Spiel gegen Hamburg, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also es war ganz, ganz komisch. Also für mich war es ein ganz normales Foul.
Ja, das sah irgendwie so, in real sah es, glaube ich, so ein bisschen aus, als würde die Hand so gegen den Hals gehen. Aber ich finde auch, also der Spieler hat ja den Ball verloren. Also es zeigt ja auch, dass er den Ball halt irgendwie berührt hat.
Also der hat sich da auch ein bisschen theatralisch irgendwie so ein bisschen mehr draus gemacht, als es wirklich war. Also ich glaube, der Schiedsrichter ist da wirklich drauf eingefallen. Weil keiner hat das verstanden, diesen Call. Also hast du mal alle die Reaktionen aller Spieler gesehen und so, what?
Ja, konnten wir halt leider nicht mehr challengen, weil wir mussten ja schon wieder irgendeinen Ausball Mitte des dritten Viertels challengen.
Aber apropos nicht verstanden, also auch auf der Website von der Pro B werde ich nicht schlau aus der Tabelle. Da ist nämlich gar keine Begründung für irgendwas.
Ja, dann gucken wir einfach am 30.06., wer noch da ist in der Liga und wer nicht.
Ja.
Um den Männerausblick zu geben, spielen jetzt gegen Partizan, letztes Heimspiel in der EuroLeague-Saison. Für diese Saison oder für wie lange auch immer. Und dann auch noch ein weiteres Heimspiel, Bundesliga gegen Lubo, wo ich mich immer so denke, die sind so shaky, so da weißt du gar nicht, was du bekommst. Ne? So gefühlt denkst du, es kann so immer knapp sein, aber dann haben die jetzt irgendwie, glaube ich, mit 30 oder so gegen Ulm verloren, die ja jetzt auch nicht gerade super in Form sind. Also mal schauen, wie die sich da präsentieren.
Es gibt Gründe, warum der alte Bekannte auf der Trainerposition wiederkommen sollen, ne?
Ja, das schauen wir, wenn es soweit ist. Dann würde ich noch gerne natürlich wieder zu den Frauen rübergehen, die ins Halbfinale eingezogen sind mit einem 71-63 ja. gegen St. Louis. Und ich muss sagen, das Spiel wollte ich sogar gucken am Donnerstag. Aber ich muss dann sagen, also ich will jetzt auch nicht so Kollegen bashen, aber das, was Sport total da auf die Beine stellt.
Ja, ich habe auch das letzte Viertel geguckt. Und also ich finde es gut, dass sie dann wenigstens mit der Kamera dann auch wirklich auf die Anzeigetafel gehen, weil diese Anzeige, die sie da oben immer anzeigen, die ist ja immer falsch. Also da war ja irgendwie Zeit aber immer falsch.
Ist die an. Oben und die Werbung erscheint unten im Stream.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Aber ja.
Am Anfang ging sie gar nicht, die Zeit so. Dann war irgendwie der Stream war auch so 5 Minuten hinterher. Also in dieser Switch-App stand es schon 10-2, da war noch nicht mal gespielt. Und mein Highlight war einfach, wie so die Kommentatorin so meinte: so, hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo, hallo. Und dann man hört man so, wie sie offensichtlich vom Mikrofon weggegangen ist und irgendjemand angerufen hat und dann so, ja, ich habe hier das Feedback bekommen, dass ich nicht zu hören bin. Und dann werden die halt gesagt haben, so, ja, doch, bist zu hören.
Ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass die Moderatorin eine Spielerin von St. Louis ist, die einfach nicht spielt. Also die hat schon immer sehr aus der Wir-Perspektive im Sinne von St. Louis
ja,
kommentiert, aber das wird wahrscheinlich irgendeine Lokale da gewesen sein.
Ja, ich glaube, also die Vereine müssen sich ja auch mehr oder weniger selbst drum kümmern. Ich glaube, dieses Sport Total stellt ja da nur die Technik. Aber ich habe dir mal zum Vergleich dann irgendwie das letzte Alba-Spiel angeschaut und das wird da doch ein bisschen professioneller betrieben.
Ich glaube, da war sogar Louis Richter, der ist, glaube ich, bei 11 Freunde auch
Der hat auch bei Alba gearbeitet in der Pressestelle vorher.
Ja, genau, stimmt. Ja, also ist auf jeden Fall sehr, ist ein guter auf jeden Fall.
Ja, aber also ich meine nicht nur vom Kommentar, auch generell, wie es so umgesetzt war, ja. mit Grafiken, die eingeblendet wurden, dass es ja auch 2 Kameras gab. Es war witzig, die waren neulich hier bei uns bei Dein, so zwei Mädels, die sich da drum kümmern von den Studentinnen. Und ja, die sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg für das Budget, was da reingesteckt wird.
Sehr schön.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Halbfinale spielen sie gegen den MBC am Freitag, erstes Spiel zu Hause. Dann ist irgendwie eine Woche Pause, ein bisschen merkwürdig, dafür, dass ja das zweite Spiel auch ein Heimspiel ist, ist dann an dem Freitag da drauf. Und dann am Sonntag der Doppelspieltag in Weißenfels, ne?
Geile Sache.
Finde ich eigentlich eine geile Sache. Was ich einfach überhaupt nicht verstehe, ist, warum erstes Männerspiel ist. Das macht ja wirklich überhaupt keinen Sinn.
Stimmt.
Ja, das ist doch, also wenn du dafür eine gute Kulisse sorgen willst, so, dann machst du doch, also klar könnte man sagen, dann kommen vielleicht auch welche erst zum Männerspiel, aber ich glaube eher auf so einen Sonntag haben ja Leute noch irgendwie so vorher ein bisschen Zeit, als dass sie irgendwie um 18 Uhr dann noch länger bleiben und ich meine, da ist ja auch immer ewig so Pause zwischen so 2 Spielen dann immer noch, weiß ich nicht.
Wird richtig spaßig da um die Halle rum. In Weißenfels, da ist ja auch Entertainment-Programm bis zum geht nicht mehr. Ja.
Diesmal ist nicht mal der Weihnachtsmarkt, der da noch beim Pokalspiel
im Dezember war. Da können wir nicht mit der Eisenbahn im Kreis fahren.
Ja. es hieße, dass möglicherweise irgendwie so fanfahrttechnisch was kommt, oder?
Ja, was ich so gehört habe, soll mit einer sehr kurzen Anmeldefrist, bedingt des Termins, soll es wohl in Richtung Bus wieder gehen.
Aber ich meine, es muss ja auch ein Bus sein, ne? Ich meine, ansonsten mit irgendwie Spiel erst 20 Uhr zu Ende von den Frauen, da wird es, glaube ich, zugtechnisch schon wieder
dann, ja.
risikoreich, ne? Da sehe ich uns schon wieder rennen.
Und das ist ein weiterer Weg als in Rostock. Ja, ich hoffe, dass es zustande kommt.
Ja,
also einfach wenn mal die Infos rausgehen, alle anmelden.
Ja, gerne mal beim Albatros, glaube ich, auf Facebook ist man da ganz gut aufgehoben, was so Busfahrten bei Auswärtsfahrten angeht.
Was ist dieses Facebook?
Ja.
Gute Frage.
Ich glaube, wir wollen das Thema nicht aufmachen. Also,
nein, aber der Albatros hat ja auch eine Instagram-Seite und da informieren die auch über die Fernfahrten auf jeden Fall. Ja.
Gut. Dann schließen wir das Social-Media-Thema damit ab und kommen jetzt noch einfach zum bei uns selbst auf die Schulter klatschen, ne?
MVP. Also
MVP. Ich würde fast sagen, unsere Leistung war größer als die von Malte für seinen MVP-Titel. Denn, also er hat natürlich schon ein paar nice Aktionen gehabt, aber wenn die BBL nicht mal seine Statistiken postet auf der Tafel, wo zum
ja, MVP sondern die Statistiken wird, der Fans, aufgrund wie oft abgestimmt wurde, dann weiß man ja, wem das zuzurechnen ist.
Ja. Ich frage mich, ob die Chemnitzer, wie es den Chemnitzer gehen.
Also die sind Zollte.
Die sind, ja. Liebe Grüße geht raus.
Aber besser hätte es wirklich die letzten zwei Wochen nicht laufen können. Gegen die gewinnen, die noch das MVP-Ding holen. Und ich meine, ganz ehrlich, ne, meinetwegen können die jetzt auch wieder die nächsten drei Monate das Ding holen. Das
ist ja scheißegal. Ja, ja, ne?
So, wir haben das Ding jetzt einmal hier nach Hause gebracht, haben gezeigt, wie schwachsinnig diese Abstimmung da ist, die ja hoffentlich eh im Sommer dann ein Ende hat. Und meinetwegen sollen sie den Jeff Garrett jetzt im
ich dachte, April wir schicken Nikic jetzt ins Rennen, um Alter, das noch mehr zu zeigen.
Ich habe keinen Bock, noch einmal auf diese Internetseite zu gehen, um da abzustimmen. Da bin ich komplett ehrlich.
Ja, kann ich verstehen.
Naja, aber wir haben es geschafft.
Wie Kumarci den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, wollen wir nicht mehr thematisieren.
Also hat er jetzt noch mal irgendwas gesagt? Ich habe ja nur das
Statement. Nö, aber einfach, also, ja, das, also ich finde es interessant, dass man da keine Tätigkeit sieht beim Nachtreten, aber es soll mir recht sein.
Ja, ich meine, er kann Glück haben so, aber ich glaube, beim nächsten Mal, wenn das irgendwie wieder sowas passiert, dann muss schon wirklich Konsequenzen gezogen werden.
Ja. So war es jetzt ein Spielsperre, das war jetzt das Hamburg-Spiel, hat für ein Career-High von Tim Schneider gesorgt. ja, schauen wir mal, wie er danach mit dabei ist. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ne, dass Thiemann beide Spiele diese Woche nicht gespielt hat.
Ich wollte gerade sagen, weiß man?
Also es irgendwas? Hieß wegen Rücken und das gibt mir schon wieder kein gutes Gefühl, weil das ist ja eigentlich die gleiche Scheiße, mit der er halt schon vom Top 4 gefilmt hat, ne?
Ja, ja.
Ja, aber ich finde es irgendwie so, ich finde es ein bisschen erschreckend, dass wenn ein Thiemann irgendwie nicht da ist, dass da irgendwie die komplette Mannschaft irgendwie so zusammenbricht. Ich weiß nicht, ob es nur an der Abwesenheit von Thiemann war, jetzt dieses Spiel gegen Istanbul, gegen Fener, aber das war schon, ja, hoffen wir einfach mal, dass er bald wieder zurück ist.
Ja, ich muss sagen, unsere beiden Italiener würde ich langsam auch gerne mal wieder auf dem Spielfeld sehen.
Ja, auch ganz gut.
Stimmt.
Auch ganz gut.
Ja. Naja, mal gucken. Es gäbe ja jetzt die Chance zu trainieren, aber jetzt sind auch wieder Verletzungen und alles drum und dran, aber
wir nehmen es, wie es kommt.
Okay. Genau.
In dem Sinne, einen schönen Rest Ostermontag und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Bis dann.
Alles für die Mutterstadt.